SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Die Lage in Nahost bleibt extrem angespannt. Auch in der Nacht gingen die Angriffe auf den Norden Israels weiter. Nahe der libanesischen Grenze gab es wieder Luftalarm. Laut israelischer Armee wurden zwei Soldaten durch ein Geschoss aus dem Libanon leicht verletzt. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Das Militär rechnet mit größeren Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz, anderer iranischer Verbündeter wie den Houthis im Jemen und auch aus dem Iran selbst. Als Vergeltung für die Tötung von Hamas-Anführer Haniyeh in Teheran, die Israel zugeschrieben wird. Übereinstimmenden israelischen und US-amerikanischen Medienberichten zufolge erwarten die Regierungen in Jerusalem und Washington eine Attacke innerhalb der nächsten Tage. Ziele könnten unter anderem der Norden Israels inklusive der Großstadt Haifa, aber auch das weiter südlich gelegene Tel Aviv sein. Die israelischen Behörden bereiten sich unter anderem auf Schläge gegen die militärische und zivile Infrastruktur des Landes vor. Die US-Regierung sicherte Israel Unterstützung für seine Verteidigung zu. Der Kommandeur der US-Truppen in der Region wird heute zu Gesprächen in Israel erwartet. Zahlreiche Staaten, darunter die USA und arabische Länder in der Region, bemühen sich weiterhin um eine Entschärfung der Lage bzw. darum, das Ausmaß der Angriffe vorab einzudämmen. Die Außenminister der G7-Staaten, zu denen auch Deutschland gehört, riefen die Konfliktparteien dazu auf, Handlungen zu vermeiden, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten.
In vielen Städten in Großbritannien hat es am Wochenende wieder gewaltsame Ausschreitungen bei Protesten rechtsradikaler Gruppen gegeben. Auslöser war der tödliche Messerangriff auf eine Kindertanzgruppe am Montag. Die Polizei hat am Wochenende landesweit mehr als 150 Menschen festgenommen. Aus London berichtet Franziska Hoppen.
In Rotherham griffen Randalierer ein Hotel an, in dem sie Asylsuchende vermuteten. In einigen Fällen warfen Demonstranten Leuchtraketen auf die Polizisten, plünderten Läden und brannten diese nieder, zündeten Reifen und Autos an. Dabei wurden einige Polizisten verletzt. Immer wieder kam es auch zu Zusammenstößen mit Teilnehmern von Gegendemonstrationen. Premierminister Keir Starmer sprach von rechtsradikalem Rowdytum und drohte den Randalierern mit harten rechtlichen Konsequenzen. Die Polizei habe die volle Unterstützung der britischen Regierung.
Eine Woche ist die Präsidentschaftswahl in Venezuela nun her und die Zweifel, dass es mit rechten Dingen zugegangen ist, wachsen weltweit. Nach den USA lehnt nun auch die Europäische Union die Wiederwahl von Nicolas Maduro als Präsident ab. In einer Erklärung aus Brüssel hieß es, die vom Nationalen Wahlrat des lateinamerikanischen Landes veröffentlichten Ergebnisse könnten nicht anerkannt werden. Einzelheiten dazu von Markus Wolf.
Unabhängig überprüfte Kopien der Wahlprotokolle würden darauf hindeuten, dass nicht Maduro, sondern der Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia die Präsidentschaftswahl mit deutlicher Mehrheit gewonnen habe, so die Mitteilung des Europäischen Rates. Jeder Versuch, die vollständige Veröffentlichung der offiziellen Dokumente zu verzögern, würde nur noch weitere Zweifel am Ergebnis der Abstimmung aufkommen lassen. Die EU forderte daher erneut eine weitere Überprüfung der Wahlunterlagen, am besten durch eine international anerkannte Einrichtung. Vergangene Woche hatte die weitgehend regierungstreue Wahlbehörde den seit mehr als 10 Jahren amtierenden Staatschef Maduro offiziell zum Sieger erklärt. Im ganzen Land, aber auch international, hatte es daraufhin Kritik an der Abstimmung gegeben. Die Opposition in Venezuela wirft der Regierung vor, die Wahlergebnisse manipuliert zu haben. Mehrere Staaten, darunter die USA, Peru und Argentinien, hatten daraufhin González Urrutia als neuen Präsidenten anerkannt. Forderungen, transparente Protokolle des Urnengangs vorzulegen, kamen die Unterstützer Maduros bisher nicht nach.
Es ist Sommerpause in der Bundespolitik, doch die Ampelkoalition hat ihr Sommerstreitthema. Es geht mal wieder ums Geld. Denn Gutachten zum Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sorgen erneut für Unruhe. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP sagt, es fehlten 5 Milliarden Euro. Die SPD will das so nicht gelten lassen. Einzelheiten aus unserem Hauptstadtstudio von Torben Ostermann.
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert warf Finanzminister Christian Lindner im Interview mit der ARD schlechten Stil vor. Dem FDP-Politiker gehe es um Selbstvermarktung, sagte Kühnert. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die Spitzen der Ampel Anfang Juli einen Kompromiss im Haushaltsstreit gefunden. Schon damals hatte Lindner öffentlich erklärt, bestimmte Punkte nochmal von Gutachtern prüfen zu lassen. Diese Prüfung habe nun ergeben, dass an einigen Stellen nachgebessert werden müsse. Lindner selbst beziffert die Lücke im Haushalt auf etwa 5 Milliarden Euro. Im ZDF-Sommerinterview gab sich Lindner am Abend demonstrativ gelassen. Er kündigte an, zeitnah mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Habeck über die nächsten Schritte beraten zu wollen.
Fachkräftemangel auch in den Freibädern. Der Deutsche Schwimmmeisterverband kritisiert, es gebe dort zu wenig qualifiziertes Personal. Die Bäder müssten nur für Aufsichtspersonal sorgen, nicht aber für geschulte Schwimmmeister. Das hat Verbandspräsident Harzheim in der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt und mehr Vorschriften dafür gefordert. Günter Laubis.
Laut Verband fehlen gerade über 3000 richtig ausgebildete Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister. Harzheim hatte deshalb schon häufiger gefordert, ganz gezielt Geflüchtete anzuwerben und richtig auszubilden. Dann müssten Bäder auch nicht auf das sogenannte Aufsichtspersonal zurückgreifen, also Angestellte, die keine Rettungsschwimmerausbildung haben, sondern zum Beispiel nur einen Erste-Hilfe-Kurs. Harzheim befürchtet, dass es jetzt, wenn die Freibäder bei gutem Wetter wieder voller werden, mehr Unfälle geben könnte, weil das richtig ausgebildete Personal fehlt.
Es ist ein schwieriges Jahr für den Weinanbau, vor allem für die Winzer, die rein ökologisch arbeiten, also keine chemischen Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen. Das hat der zuständige Verband gesagt. Einzelheiten von Sarah Talmon.
Von einem Super-GAU spricht der Vorsitzende des Bundesverbands Ökologischer Weinbau, Forster. Das feuchtwarme Wetter sei ideal für Pilze, das sei ein echtes Problem. Für das kommende Jahr hat er gefordert, die erlaubte Kupfermenge auf deutschen Öko-Weinbergen anzuheben. Kupfer, gemischt mit Kalk, ist ein altes Mittel gegen Pflanzenpilze, in Deutschland aber auf 3 Kilo pro Jahr und Hektar begrenzt. In anderen EU-Ländern liege die Grenze doppelt so hoch. Deutsche Winzerbetriebe seien dadurch im Nachteil, sagt Forster. Wenigstens in so extrem schwierigen Jahren wie 2021 oder jetzt 2024 sollte die Grenze angehoben werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt es meistens freundliches Sommerwetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Tagesverlauf setzt sich die Sonne auch mal länger durch. Am Nachmittag bekommen wir bis 23 Grad in der Hohen Eifel und bis 29 Grad in der Ortenau. Morgen wird's hochsommerlich, sonnig und bis 32 Grad heiß. Auch am Mittwoch gibt's hohe Temperaturen, dann aber auch ein erhöhtes Risiko für Schauer und Gewitter.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Nicht nur die Performance der Sportler ist bei diesen Olympischen Spielen ein großes Thema, sondern auch die eines Flusses, der Seine. Ist sie sauber genug für die Schwimmwettbewerbe oder ist die Bakterienbelastung zu hoch? Zwischenzeitlich wurde die Belastung ja als akzeptabel eingeschätzt. Es fanden Wettbewerbe statt. Nun ist aber nach ihrer Teilnahme am Olympia-Einzelwettbewerb in der Seine die belgische Triathletin Claire Michel erkrankt. Das teilte Belgiens Nationales Olympisches Komitee mit. Und man hoffe, dass daraus Lehren gezogen werden für die nächsten Triathlon-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen, hieß es auch in der Stellungnahme des Komitees aus Belgien. Der Triathlon-Wettbewerb für die Mixed-Staffel heute um 8 soll aber wie geplant in der Seine ausgetragen werden. Das haben das Organisationskomitee und der Triathlon-Weltverband mitgeteilt. Die Wasserqualität in der Seine habe sich nämlich in den letzten Stunden verbessert und es werde erwartet, dass sie beim Wettkampf innerhalb der akzeptablen Grenzen liege. Die deutschen Hockeyherren haben am Abend im Viertelfinale gegen Argentinien gewonnen. Am Ende stand es 3:2. Hendrik Lückhoff.
In einem dramatischen Spiel haben sich die deutschen Hockeymänner ins Halbfinale gezittert. Der Sieg hing bis wenige Sekunden vor Schluss am seidenen Faden. Die Argentinier hatten mit 2 Strafecken in den letzten Sekunden noch 2-mal die Chance zum Ausgleich, aber 2-mal hielt Deutschlands Torhüter Jean-Paul Danneberg und wurde damit zum Spieler des Abends. 6 Minuten vor Schluss erzielte Justus Weigand das 3:2. Die deutschen Hockeyherren stehen durch den Sieg zum 6. Mal nacheinander im Halbfinale der Olympischen Spiele und da treffen sie auf Indien.
Das Highlight gestern am späten Abend war der 100-Meter-Lauf der Männer. Da setzte sich der Amerikaner Noah Lyles mit 9,79 Sekunden durch im Foto-Finish gegen den Jamaikaner Thompson. Und die internationalen Kommentatoren waren alle aus dem Häuschen bei diesem Rennen.
Thompson, Eli Lyles, Jimmy Sedai Thompson.
Kerley Thompson, bude to Jamaican Thompson, je to velmi těsné, ale...
Thompson, Lyles, Thompson, Lyles, Thompson, secondo me Thompson.
Het is een finishfoto met z'n allen. Ze staan met z'n 9 op finishfoto nu.
The Olympic gold medal has gone to a photo finish.
Photo finish, Noah Lyles.
Nee, het is Lyles die het haalt.
Is het Noah Lyles?
Noah Lyles.
Nein.
Goldmedaille in die 100 Meter. Tilbury in USA.
Noah Lyles, Wonderland.
Noah Lyles, wow.
Ja, wow. Und Noah Lyles selbst war danach etwas geschockt und konnte es erst glauben, als sein Name dann auf der Anzeigetafel erschien.
I didn't know until my name popped up. It was a moment that just, you know, kind of shocked me.
Die erste Woche Olympische Spiele in Paris ist damit rum. Und es war eine Woche großer Siege, Niederlagen und Emotionen. Wir hören jetzt nochmal rein in besonders emotionale Momente. Eine Woche Olympia in einer Minute.
Das Feuer in der Stadt der Liebe und ab jetzt auch der Stadt der Ringe. Es brennt.
Auf die Zuschauer freue ich mich sehr. So eine Kulisse hatte ich lange nicht mehr.
Das ist einfach ein Privileg, dass man auf so einer Bühne spielen darf.
Gold für Lukas Mertens!
Ja, der fliegt rüber, Gold für Deutschland, Gold für Michael Jung.
Und dann ist er Olympiasieger, Oliver Zeitler.
Das reicht, das ist Gold für Deutschland.
Jetzt soll noch einmal jemand sagen, Dressurreiten sei nicht aufregend.
Es war so schön, es hat einfach alles gekribbelt.
Anna-Maria Wagner ohne Medaille.
Judo kann so hart manchmal sein.
Es ist unglaublich heiß da draußen.
Knüppelt ja nur so die Sonne von oben.
Ich war tot.
Ole, ole, Leo, das ist die Silbermedaille.
Es ist einfach immer noch unreal.
Angelique Kerber, ihre Karriere ist vorbei.
Danke für die Unterstützung und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder.
Und jetzt geht's bei Olympia in Paris in die zweite und letzte Wettkampfwoche. Heute beginnen die Bahnradwettbewerbe. Einzelheiten dazu und zu weiteren Disziplinen von Silke Heine.
Gleich zum Auftakt gibt's auch die größte deutsche Medaillenchance. Denn für die Teamsprinterinnen um Emma Hinze ist das Ziel ganz klar Gold. Auf eine Medaille hofft auch Turnweltmeister Lukas Dauser. Trotz seiner ledierten Schulter steht der Weltmeister an seinem Paradegerät Barren im Finale. Außerdem wollen die 3x3-Basketballerinnen weiter an ihrem Olympiamärchen schreiben. Gewinnen sie heute auch ihr Halbfinale gegen Kanada, dann spielen sie am Abend bereits um Gold.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wir schauen in die USA. Schon seit dem Wochenende hat Kamala Harris genug Stimmen der Demokraten zusammen, um US-Präsidentschaftskandidatin zu werden. Heute Abend geht die virtuelle Abstimmung der Partei zu Ende. Dann soll die bisherige Vizepräsidentin offiziell nominiert werden. Wer dann wiederum ihr Vize werden soll, das will sie bis spätestens morgen Abend verkünden. Ralf Borchardt.
Mit den drei Favoriten hatte sie gestern am Sonntag noch einmal gesprochen. Mit Josh Shapiro, Gouverneur von Pennsylvania, Mark Kelly, Senator aus Arizona und Tim Walz, Gouverneur von Minnesota. Ab Dienstagabend will Harris mit ihrem neuen Vizekandidaten auf Wahlkampftour gehen, durch alle 7 Swing States, Bundesstaaten mit besonders vielen Wechselwählern, die Wahl voraussichtlich entscheiden. In den meisten Umfragen liegt Kamala Harris mit Donald Trump inzwischen in etwa gleich auf. Manche Institute sehen Harris in einigen Swing States sogar knapp vorn.
Auf die Öl-, Gas- und Kohleindustrie kommen ab heute strengere Vorgaben zu, um den Ausstoß von Methan zu verringern. Die europäische Methanverordnung tritt nämlich in Kraft. Methan ist laut EU-Kommission für rund ein Drittel der weltweiten Klimaerwärmung verantwortlich. Paul Vorreiter.
Es ist nach Kohlendioxid das Treibhausgas, das am meisten den Klimawandel befeuert und die Luft verschmutzt. Die Verordnung sieht vor, dass Betreiber von Bohrinseln und Bergwerken ihre Gasleitungen, Ölpumpen und Gruben regelmäßig auf größere Methanlecks hin untersuchen und undichte Stellen innerhalb kurzer Fristen reparieren müssen. Das routinemäßige Abfackeln und Ablassen von Methan an Bohrlöchern wird bis 2027 weitgehend eingeschränkt. Die Verordnung reguliert nur den europäischen Energiesektor, der für etwa ein Fünftel des Methanausstoßes in der EU verantwortlich ist. Mehr als die Hälfte kommt nach Angaben der Europäischen Umweltagentur jedoch aus der Landwirtschaft. Für diesen Sektor und die Abfallwirtschaft bleiben die Methanemissionen aber weiterhin nahezu ungeregelt. Die Verordnung betrifft ab kommendem Jahr auch Importe, mit denen 80% des Öl- und Gasbedarfs in der EU gedeckt werden. So sollen die Energieunternehmen Angaben zum Methanausstoß in den Förderländern machen. Feste Grenzwerte bei Förderung und Transport von Importen sollen 2030 folgen.
Im Kampf gegen die Schweinepest erhöht nach Rheinland-Pfalz jetzt auch Baden-Württemberg die Schutzmaßnahmen. Heute werden im Raum Mannheim Schutzzäune aufgestellt, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Matthias Wiest.
Diese Zäune werden laut Ministerium unter anderem in Mannheim-Sandhofen entlang der Autobahn A6 und entlang des Rheindeichs in Mannheim aufgebaut. In Hessen und Rheinland-Pfalz sind inzwischen zahlreiche Wildschweine positiv auf die afrikanische Schweinepest getestet worden. Unter anderem ein Tier in der vergangenen Woche im Landkreis Bergstraße. Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis haben deswegen Schutzzonen ausgewiesen, in denen zudem bestimmte Vorsichtsmaßnahmen gelten.
Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech will nach einem dreistelligen Millionenverlust im ersten Quartal heute seine Zahlen fürs zweite Quartal vorstellen. Nach dem guten Geschäft mit dem Corona-Impfstoff arbeitet das Unternehmen an Zulassungen in anderen Bereichen. In 2 Jahren will BioNTech sein erstes Krebsmedikament auf den Markt bringen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es ist Sommerloch. In Berlin. Vermissen Sie da auch etwas Action? Was Neues aus dem Regierungsviertel? Reichen Ihnen die üblichen politischen Pöbeleien nicht aus? Keine Sorge, halten Sie einfach Ausschau nach Markus Söder auf Social Media, rät unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Markus macht's. Wirklich. Dieser Mann ist sich einfach für nichts zu schade. Schon gar nicht in Sommerlochzeiten. Sowieso könnte man meinen, Söder arbeitet nur noch für seinen Instagram-Account. Dabei geht's schon länger vor allem ums Essen. Hashtag Söder isst, heißt es unter den Bildern. Lüngerl mit Knödeln, Pommes mit Ketchup, Salami, Käse, Feschbarbrot. Söder beißt herzhaft zu und zeigt damit gerne, wo er politisch so steht. Rechts vom Dönerspieß, könnte man meinen. Aber halt, sein jüngstes Projekt trägt den Titel Döner macht schöner. Der bayerische Landeschef hat unter seinen Followern ein Döneressen verlost. Natürlich mit ihm persönlich. Der Mann schafft es, sich gleichzeitig wahnsinnig wichtig und doch nicht so ernst zu nehmen. Traut sich mit schief hängender Kochmütze am Spieß zu stehen und das Fleisch zu schneiden. Ist das noch Politik oder nur noch Klamauk? Egal. Wenn im Sommerloch die nächsten Tage besonders langweilig werden sollten, kann man stets auf Söder zählen.
Anmerkungen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.